Jetzt wisst ihr Kinder, vor allem ihr seid ja nicht in der Gemeinde hier, die anderen wissen es vielleicht, ich habe eine ganz, ganz lange Pause gemacht in dem Sommer und war ja einige Wochen nicht im Einsatz, ja, nicht in der Arbeit, ja. Und jetzt, ich weiß, die Leute sind immer interessiert daran, und vielleicht ihr Kinder auch, ihr seid immer interessiert daran, was habe ich in der Zeit gemacht? Und jetzt, und jetzt werde ich ein bisschen etwas davon offenbaren, ja. Schaut schon ganz neugierig nach oben zurecht. Genau, schau mal. Achtung, jetzt kommt's. Das. Genau. Ich habe, was ist denn das da oben? Velo, genau. Was ist?
Der Papi hat noch ein anderes.
Der hätte ein anderes.
Ja.
Das glaube ich, ja.
Ein Rennauto.
Das Rennauto, Velo? Das Rennvelo? Ja, das ist auch mega cool, Rennvelo, ja. E-Bike, okay, also das ist jetzt der Kais E-Bike und Kais Rennvelo, das ist eigentlich so, ja, für mich ist es das Tourenvelo, aber andere würden auch Citybike dazu sagen, ja. Okay. Und ihr seht da hinten drauf auf dem Velo, geht das so Velofahrer, wenn er geht Velofahrer? Fährt er so mit dem Fahrrad? Was ist anders bei dem Fahrrad? Seht ihr das? Viel Bagage. Genau. Viel Gepäck hat es drauf, oder? Was meint ihr, was habe ich gemacht mit dem Fahrrad? Ja, Velofahren, genau. Naheliegend, ja. Ich habe eine ganz, ganz lange Velotour gemacht. Das habe ich mir schon sehr lange gewünscht. Sowas mache ich auch mega gern. Und habe ich eine sehr, sehr lange Fahrradtour gemacht. Jetzt seht ihr da ein Bild. Ich war mit meinem Bruder unterwegs. Der schaut da noch einmal so zurück zu mir. Und da sind wir gerade an einem bestimmten Punkt an einer Straße. Was könnt ihr denn da erkennen auf der Straße? Ja, da gab es Opsi, genau. Da ging es auch vorher schon Opsi, ja. Seht ihr das Schild dort? Wer kann denn schon lesen von euch? Du kannst wahrscheinlich schon lesen, oder? Na, nicht so, okay. Eine Klasse, du bist also groß für dein Alter, ja, wie mein Lukas, der ist auch groß und naja, mit dem Lesen geht es noch nicht so ganz gut. Aber ja, dann fragen wir doch die Erwachsenen, die Mütter, was steht denn da drauf auf dem Schild? Genau, steigt 630 Meter heißt das, ja. Abkürzung für Meter und auf 9 Kilometer. Ja. Wer von euch kennt denn die Stelle? Also die Schweizer, die identifizieren sich ja mit der Straße. Der Gotthard, genau. Wir sind da den Gotthard hochgefahren und zwar ist das dann schon in Hospental, also da ist man schon ein schönes Stück oben und dann geht es von Hospental noch einmal 9 Kilometer nach oben und dann ist man auf der Passhöhe. Schaut her, Passhöhe, da sind wir oben, da bin jetzt ich, ja. Das war also super schönes Wetter, ging toll nach oben und wir waren ungefähr dann um die Mittagszeit oben und dann hatten wir noch viel Zeit, um weiterzufahren, ja. Okay, und jetzt ist etwas entlang dieser Tour geschehen, immer wieder, was Positives, ja. Habt ihr den Eindruck, das geht leicht, den Berg da hochfahren? Nee. Wie viel Kilo, glaubt ihr, hat denn das Rad mit der Bagage gehabt? Zwei, bisschen mehr, ja. Zwei, das reicht nicht einmal fürs Wasser. Wir haben viel mehr Wasser dabei gehabt, das war so heiß, ja. 10, noch mehr, ja. 22, du kommst näher schön langsam, ja. Noch mehr. Nein, das dann auch wieder nicht. 35 Kilo. Also ich vermute fast, ihr beiden zusammen hättet vielleicht ungefähr 35 Kilo. Barbara rechnet. Spitzeli mehr, aber so etwa ihr beide zusammen. Ja. Okay, da sind wir den Pass hoch und das ging ja nicht ganz so leicht. Also bergab geht es ja dann deutlich leichter. Ja. Jetzt ist uns bergauf immer etwas passiert, was Tolles. Ich habe ja symbolisch ein Bild. Ja. Genau. Interessanterweise haben uns immer wieder Leute angefeuert. Also wir sind da mit unserem Gepäck hoch und dann hat uns, kann ich mich erinnern, ein Rennradfahrer überholt und die sind ja deutlich schneller, der hat ja weniger Gepäck dabei, das Rad ist leichter, das läuft auch noch leichter. Ja. Der fährt dann, kommt dann so angedüst von hinten, ja, und dann sagt er so, Wo wollt ihr denn heute noch hin? Dann habe ich gesagt, ja, wir wollen nach Andermatt. Andermatt, das ist nicht mehr weit. Fahrt weiter, das schafft ihr. Ja. Und dann war er wieder weg. Ja. Oder dann sind wir dann eben da von Hospendal, den Pass hoch, dann ist ein Auto an uns vorbeigefahren, das hat das Fenster auf der Beifahrerseite unten gehabt, da fährt das vorbei, plötzlich kommt da so eine Hand raus. Ja. Ey, macht weiter. Ja. Dann sind wir den Pass hoch, dann stehen Leute am Straßenrand, schauen sich die schöne Landschaft an, die sehen uns da im Schneckentempo den Berg da hochfahren und die stehen da und applaudieren. Ja. Macht weiter, ihr schafft das, ihr habt nicht mehr weit. Ja. Und dann war es so, sind wir hinten den Pass runtergefahren. Ja. Und das war, eigentlich hätten wir uns gedacht, hey, das wird mega cool, da geht es jetzt hunderte Höhenmeter einfach bergab und wir laufen da raus bis Bellinzona. Ja. Und dann war, wir haben aber die Rechnung nicht ganz ohne, die Rechnung ohne den Wind gemacht. Ja. Und dann gab es mega Gegenwind. Ja. Und so sind wir den Pass hinten runter, aber dann ab Airolo hatten wir massiven Gegenwind und lief nicht ganz so locker, wie wir uns das gehofft hatten. Ja. Und mein Bruder war gesundheitlich dann etwas angeschlagen und dann hat er gesagt, so, für mich ist das heute der letzte Tourtag, ich fahre nicht mehr weiter. Ja. Und ich wollte noch bis Genua fahren, also nicht mehr an dem Tag, aber insgesamt die ganze Tour ging 4 Tage, das war der 2. Tag, ich wollte bis Genua fahren. Ja. Und jetzt waren wir an dem Tag 50 Kilometer hinter Plan, ja. Und dann habe ich mir gedacht, hey, also Hitze, Gegenwind, 50 Kilometer hinter Plan, ich glaube, wir schaffen das nicht mehr. Oder ich schaffe es nicht mehr. Ich werde dann auch abbrechen an dem Tag. Dann habe ich mit meiner Frau telefoniert und die hat, wisst ihr, was meine Frau gesagt hat? Weiter. Die hat gesagt, fahr weiter. Sie hat gar nicht viel mehr gesagt, nur fahr weiter. Ja. Hey, das hat mir so Kraft gegeben, so Antrieb gegeben. Ich bin dann am Abend am Handy gehängt und habe überlegt, so wie passe ich jetzt die Strecke an, ja? Wie viel fahre ich nächsten Tag, wo kann ich übernachten und so weiter, was gebe ich meinem Bruder alles mit nach Hause. Ich habe das sozusagen optimiert jetzt. Und was meint ihr? Habe ich es geschafft? Ja. Sicher. Ihr habt Vertrauen in mich und meine Beine. Ja, ich habe es geschafft, natürlich habe ich es geschafft, genau, sonst wäre es keine Kindergeschichte, ja, ich habe es geschafft. Und am letzten, das ist auch noch lustig, ja, also ich könnte die ganze Predigt nur mit der Radreise füllen, ja, aber die letzte, ich bin dann hochgefahren, den Apennin, also die letzte, ja, kleine Bergkette da vor Genua, und dann war ich im letzten Dorf und habe ich gesagt, irgendwie stand da sowas von Passhöhe und ich habe mir gedacht, hey, ich bin oben, ja. Und jetzt kaufe ich ein Eis und habe für mich gefeiert, ja, weil dahinterher ging es dann ja nur noch, ich glaube 25 Kilometer ging es dann noch nach Genua bergab. Ja. Und dann bin ich aus dem letzten Dorf raus, da stand dort noch einmal 2 Kilometer, steigt 150 Meter auf 2 Kilometer. Da bin ich nochmal hoch und dann war dort ein Italiener, der hat mich gefragt, wo komme ich denn her und wo gehe ich hin. Und dann hat er gesagt, hey, nicht mehr weit, du bist gleich oben und dann geht es nur noch bergab. Ja. Also ich habe es geschafft, ja. Und das waren nur so kleine Sachen. Also der eine steckt den Daumen raus, der andere sagt, hey, ist nicht mehr weit. Oder meine Frau, wo sagt, hey, fahr einfach weiter. Nur so ganz kleine Worte, war keine lange Rede, keine Predigt. Ja. Fahr weiter. Und das hat mich so ermutigt, dass ich es am Ende noch geschafft habe. So, jetzt ist das Ganze aber keine, was ich euch da erzähle, die Kindergeschichte, geht es ja nicht nur ums Radfahren und Sport machen, so, sondern es geht um das hier, ja. Der Paulus schreibt einmal an eine Gemeinde und die Gemeinde war auch so, naja, die hatte so ein bisschen Schwierigkeiten. Ja. Die war entmutigt und die hat das Gefühl gehabt, hey, wir schaffen das nicht. Ja. Und der Paulus hat ihnen was geschrieben, ja, und dann hat er gesagt, das, was ich euch da geschrieben habe, das erzählt euch immer wieder. Sprecht euch das zu, macht euch Mut, ja, weil dann schafft ihr es. Ja. Da hat er geschrieben, ermuntert nun einander mit diesen Worten. Wenn wir am Weg sind, das gilt nicht nur für euch Kinder, das gilt für uns alle, wenn wir am Weg sind, wohin sind wir denn eigentlich am Weg? Also ich wusste ja beim Radfahren, ich will nach Genua, wohin sind wir am Weg? Mit Jesus zusammen. Unterwegs nach Hause, aha, ja, genau, ich war mit dem Rad unterwegs nach Genua, weg von zu Hause, aber wir sind unterwegs mit Jesus zusammen, unterwegs nach Hause. Was meint denn das zu nach Hause? Fahren wir dann nach Zürich oder nach, weiß nicht, wo seid ihr denn alle zu Hause? In meinem Fall nach Zetzwil. Was meint das zu Hause?
Der Hai.
Der Hai, ja. Wo ist der Hai? Also, welches der Hai wollen wir denn mit Jesus herre? Islisberg, ja. Ich frage mal die Erwachsenen. Ja. Auf welches Zuhause steuern wir denn zu? Was ist denn unser Ziel? Der Himmel. Die neue Erde, genau. Das ist unser Ziel, dort wollen wir hin. Und manches Mal haben wir so das Gefühl, hey, ich schaffe das eigentlich gar nicht. Ja. Genau, dort wollen wir hin, ja. Und wenn wir auf dem Weg sind und manches Mal so das Gefühl haben, hey Mensch, ich schaffe das ja gar nicht, ja, ich gebe auf, ja, dann braucht es oft nur ein kleines Wort. Irgendjemand, der da sagt, hey komm, mach weiter. Schau, Jesus ist bei dir, Jesus hat dich lieb. Gib nicht auf, mit Jesus zusammen schaffst du es, oder? Das tut uns doch so gut, das brauchen wir, ja. Und das gebe ich euch mit, dass wir, wenn wir was anpacken, dass wir einander Mut machen, aber ganz besonders, dass wir einander Mut machen am Weg zu unserem Nachhause in den Himmel. Okay, jetzt dürft ihr auf eure Plätze zurückgehen und, ja, und dort die Predigt mitverfolgen. Es hat in der Predigt noch Sachen für euch dabei. Genau. Ja, ihr kennt ja das Wort, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Von dem her, ich könnte euch wirklich jetzt noch eine ganze Weile von der Radtour erzählen und werde euch jetzt gerade auch noch etwas erzählen. Ja. Bevor ich euch das erzähle, ja, kommt das Titelbild zur Predigt, nämlich das hier, Himmel oder Hölle. Ja. Auf welchem Weg sind wir? Also ja, wir wollen in den Himmel, ja. Aber manches Mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist so eine klassische Formulierung in einer Predigt, ja. Das meint damit, ich will es euch nicht unbedingt ja in den Mund legen. Ja? Aber ich sage ganz ehrlich, manches Mal frage ich mich persönlich, bin ich am Weg in den Himmel oder bin ich am Weg in die Hölle? Ja? Und das ist nicht spaßhaft gemeint, sondern ich frage mich ganz ehrlich und kritisch, wohin gehe ich? Ja? Und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, wenn sich jemand ernsthaft Gedanken macht und ernsthaft über sich selber nachdenkt, dass jeder so Momente hat, wo er das Gefühl hat, ich gehe vielleicht momentan eher nicht Richtung Himmel. Ja? So wie ich mich verhalte, wie ich bin, wie ich denke, wie ich empfinde, was auch immer. Ich bin vielleicht im Moment nicht am Weg Richtung Himmel. Ja? Und das soll jetzt auch die Predigt sein, nachzudenken. Ja? Auf welchem Weg sind wir? Sind wir am Weg in den Himmel oder sind wir am Weg ja, in die Hölle? Jetzt habe ich euch was mitgebracht hier. Das soll noch einmal helfen, die Sache zu illustrieren und auf den Predigtgedanken einzulassen. Ich habe euch was mitgebracht hier. Und zwar sind das zunächst einmal zwei Holzteile. Ja. Die Frage ist, wenn ich das Holzteil jetzt daherlege, wie weit kann ich das nach vorne schieben, bis es runterfällt? Das ist so eine simple physikalische Frage. Ja. Jetzt ziehen wir, das liegt noch so einigermaßen stabil da. Wenn ich es jetzt weiter nach vorne gebe, immer noch, ja, ups, da kippt's. So, jetzt sind wir so an der Kante, wo es kippt. Geht gerade nicht mehr da, ja, jetzt geht's wieder. Okay, die Frage ist, wie weit kann ich es nach vorne schieben? Naja, die Antwort ist etwa bis hierher, ja. Jetzt ist es aber so, dass wir manches Mal das Gefühl haben, wir müssten da irgendwas schaffen, irgendwas so ganz, ganz weit nach vorne schieben, aber das hält nicht. Also als müssten wir jetzt das Stück Holz, eine Aufgabe lösen, das Stück Holz so weit nach vorne zu bringen und es so abzulegen, damit es liegen bleibt. Aber wir haben das Gefühl, hey, das schaffen wir nie, das funktioniert doch nie. Und dann kommt manches Mal im Leben sowas dazu wie, ich sollte das eigentlich schaffen, aber zu dem, wie ich jetzt die Aufgabe einschätze, wie es mir vorkommt, wie es mir erscheint, jetzt kommt hier noch was dazu, so wie Gewicht. Ja. Jetzt, ich sollte das hier da vorne noch anhängen und dann geht es schon gar nicht mehr. Kennt ihr so Momente im Leben? Ich soll irgendwas erreichen, ich soll irgendwie vorwärts kommen, ein Ziel erreichen. Ja, du möchtest ein Foto machen. gerne. Ich möchte was erreichen im Leben. Etwas, ich müsste so wie die eine Holzlatte weit, weit nach vorne schieben. Zunächst erscheint mir die Aufgabe unmöglich und dann kommt was dazu und dann sage ich, das kann nie im Leben mehr funktionieren. Ja. Ich meine, vielleicht, wenn ich noch etwas von der Velotour erzähle, wir waren unterwegs nach Andermatt und waren dann um 10 Uhr abends, also die Strecke war ein bisschen ausgiebig bemessen für den Tag, wir waren um 10 Uhr abends in Göschenen. Ja. Und dann geht es nochmal hoch nach Andermatt, das sind noch einmal etliche Höhenmeter und das sind noch, ich glaube, 5 Kilometer oder so. Ja. Und es war finster, es hat genieselt und wir waren, ja, ich war nicht am Ende meiner Kräfte, aber ich hätte es auch ganz gern gehabt, wenn die Tour an dem Tag schon vorbei gewesen wäre. Ja. Und trotzdem sind wir noch nach oben, ja, und das ging. Das war für mich vielleicht nicht ganz so extrem, ja, wie die Situationen, die ich so manches Mal jetzt, die ich jetzt so denke im Leben, wo wir das Gefühl haben, wir sollen was erreichen, wir sollen was bewegen, aber wir können es einfach nicht, also aus menschlicher Sicht unmöglich. Und so habe ich das Gefühl, könnte es uns gehen, wenn wir daran denken, wir sollen in den Himmel kommen. Wir wollen am Weg in den Himmel sein. Ja, dort wollen wir hin, genau, in den Himmel, in unser Zuhause. Ja. Also die Frage ist, bin ich am richtigen Weg? Und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Die Frage ist wirklich, aus meiner Sicht, eine wirklich entscheidende Frage. Ja. Ich muss vielleicht die Zeit auch ein bisschen im Auge behalten, dass wir da nicht zu, dass ich nicht zu viel ins Plaudern komme. Spätestens in dem Moment, wo diese Pulslinie, diese Herzschlaglinie dann zu einer flachen Linie wechselt, ist es entschieden. Ja? Und in dem Moment ist die Frage äußerst relevant, bin ich am Weg im Himmel, auf den Himmel, oder bin ich am Weg in die Hölle? Ich habe, das war einer meiner ersten Bibelstundenkandidaten in Zürich, wo ich angefangen habe, und der Mann, der war sowas, ja, ich glaube, ich kann das so sagen, der war sowas von verrückt in meinen Augen, ja. Der hat so viele Dinge gemacht, die passen einfach überhaupt nicht zu einem Christen. Aber dennoch hat der Mann immer wieder Bibelfernkurse absolviert. Es hat ihn beschäftigt, es hat ihn angetrieben, ja. Und ich hatte dann eines Tages die Aufgabe, dem ein Büchlein zu bringen als Dankeschön oder als Anerkennung für das, dass er den Kurs abgeschlossen hat. So habe ich ihn kennengelernt. Das war damals in einem Rotlichtlokal. Er hat dieses Lokal, ja, so bewacht, stimmt nicht ganz, aber betreut irgendwie so. Ja. Und ich habe ihn kennengelernt. Wir haben Bibelstunden begonnen. Unsere Beziehung, die hat sich also über, ich weiß nicht mehr, mindestens ein Jahr, ich glaube, es waren 1,5, 2 Jahre, ausgedehnt. Er war zwischendurch dann obdachlos, ich habe ihn aus den Augen verloren, aber er war immer in der Gegend, so bin ich ihm dann auch wieder über den Weg gelaufen, wir haben uns wieder getroffen. Ja. Er hat mir dann einmal gesagt, er hatte so Phasen, da war er sehr klar im Kopf und andere Phasen, da war er nicht so klar im Kopf. Er hat mir einmal gesagt, er ist Alpha und Omega, weil er hat einen Alfa Romeo und einen Opel Omega. Ja, ja, also wir hatten sehr... Die Bibelstunden mit ihm liefen nicht ganz so, wie man sich's im Bogi vielleicht vorstellt. Ja. Am Ende wurde er getauft. Ja. Und ich meine, er war speziell und er ist nicht ganz der klassische Adventist geworden. Ja. Aber das, was für ihn möglich war, das hat er gemacht. Er hat an Gott geglaubt und hat an Gott festgehalten. Jetzt interessanterweise hat er mich jetzt, wo ich in meinem Sabbatical war und in meiner Auszeit war, ich gebe es zu, ich habe mir vorgenommen, das Telefon möglichst zur Seite zu legen und nicht abzunehmen. Ja. Jetzt hat er mich angerufen und nachdem ich mit ihm eine wirklich sehr spezielle Beziehung habe, also er lag mir immer am Herzen, der Mann, ja, habe ich das Telefon abgenommen und wir haben miteinander geredet. Er war mittlerweile sehr schwer krank, aber er war, um ehrlich zu sein, er war immer schwer krank, ja. Also er hatte Krebs und konnte teils die Treppen nicht nach oben laufen, aber dann ging es ihm wieder besser und das war ein Auf und Ab, Auf und Ab. Ja. Jetzt hat er mich angerufen und Ja, wir haben miteinander gesprochen und hat gemeint, ich soll ihn doch wieder besuchen kommen. Und ich habe gesagt, ich werde nach meinem Sabbatical werde ich ihn besuchen gehen. Und wir haben zwei, dreimal am Telefon miteinander einfach gebetet. So ein allgemeines Gebet, dass er am Weg in den Himmel sein kann. Ja. Und jetzt bin ich aus meinem Sabbatical zurückgekommen und dann habe ich einen Termin in Zürich gehabt und dann habe ich gemeint, so, das würde passen, er lebt ja in Zürich. Jetzt gehe ich ihn besuchen. Ja, vor einer Woche ist er dann verstorben. Es ist wirklich die spannende Frage, auf welchem Weg bin ich? Bin ich auf dem Weg in den Himmel oder bin ich nicht am Weg zum Himmel? Ja? Vom Äußerlichen, was ich von außen beurteilen kann, war er am Weg zum Himmel. Hier eine andere Geschichte aus meinem Leben. Ja. Ich habe einmal in der Nachbarschaft stand dieses Motorrad im Garten. Ja. Und an dem Motorrad hing ein Schild dran. Das könnt ihr, glaube ich, nicht ganz so gut lesen. Also, ja genau, gratis, man kann es sehen. Ja. Da steht gratis drauf und ich bin Jahre zuvor, also 10 Jahre bin ich Motorrad gefahren. Ja. Dann habe ich das an den Nagel gehängt und jetzt steht da im Nachbarsgarten so ein schönes altes Motorrad, nicht mehr ganz frisch, aber gratis. Ja. Und dann haben wir so überlegt und es war eigentlich wieder die Sonja, die gesagt hat, hol's dir doch nach Hause. Ja. Und ich habe mir zunächst gedacht, was mache ich mit so einem Metallhaufen bei mir zu Hause? Ja. Aber die Sonja hat mich motiviert, ich habe es nach Hause geholt. Und dann haben wir einfach einmal so begonnen drauf zu schauen, ja, wie sieht es denn aus? Also MFK war ewig lang zurück und so, ja. Und dann haben wir gefunden, naja gut, ich meine, das hat dort und da hat es Schwächen und es müsste instand gesetzt werden, aber so ganz hoffnungslos ist die Sache nicht, ja. Und dann waren in der Gemeinde in Lotzwil, da gibt es den Rudi Mattis, vielleicht kennt den jemand von euch, ja. Und der Rudi Mattis, der bringt jeden Motor zum Laufen. Ja. Und dann habe ich ihn einmal eingeladen zu mir und dann kam auch noch der Gerd Wittig, der ist auch Automechaniker. Und die beiden, die haben sich auf das Ding gestürzt, die haben das angefangen zu zerlegen. Ja. Und ich habe ihnen den Rücken zugedreht und schon ist der Motor gelaufen. Ja. Also im Handumdrehen, es war wirklich lustig, diese Situation. Ja. Und ja, so ging halt, so ging es eins ums andere und wir haben das hergerichtet und nach einem guten Jahr reparieren an dem Ding am 7. April um 15.30 Uhr in Bern auf der Bahn Nummer 6 wurde das Motorrad geprüft und es wurde für tauglich befunden. Und ich bin 3.500 Kilometer immerhin mit dem Motorrad gefahren und habe es hinterher verkauft. Ja, ja, aber eben diese Prüfung, ja, wie fällt diese Prüfung bei uns eines Tages aus? Ja? Werden wir für tauglich befunden für den Himmel oder eben nicht? Ja? Und diese Frage, mich würde es ja wirklich interessieren, aber wir haben das Predigt-Nachgespräch, also wenn von der Predigt her dann noch Zeit bleibt dafür, ja, haben wir das Predigt-Nachgespräch und mich würde es dann wirklich interessieren, beschäftigt euch diese Frage oder nicht? Ja? Weil mich beschäftigt die Frage, ja. Und jetzt ist es so in der Natur des Menschen, dass wir, wenn uns was beschäftigt, dann sitzen wir nicht, also ich zumindest, ich sitze ja dann nicht einfach da und sage, ja, das beschäftigt mich und dann lege ich es wieder zur Seite und da beschäftigt es mich wieder, sondern dann möchte ich ja irgendwie aktiv werden und anpacken. Ja? Und da gibt es eben vielerlei Möglichkeiten, wie wir aktiv werden können, um in den Himmel zu kommen, ja. Ich habe euch hier so einige Beispiele mitgebracht. Ja. Da gibt es zum Beispiel diesen Hadsch. Ja. Also Muslime haben ihre 5 Säulen des Glaubens und die 5. Säule des Glaubens sagt, einmal im Leben diese Pilgerfahrt hier nach Mekka zu machen und dort einige Rituale durchzuführen und unter anderem diese Kaaba zu umkreisen hier. Und dann gibt es, ja, unter anderem wird auch um die Vergebung der Schuld gebetet dort. Und wenn man alles erfüllt hat, dann sollte man eigentlich nach muslimischem Glauben am Weg in den Himmel sein. Für die Juden ist das vielleicht schon ein Stück schwieriger. Die Juden gehen, wenn es möglich ist, dann vielleicht gerne an diese Western Wall, an die Klagemauer, um dort anzubeten, um möglichst nahe dem ursprünglichen Heiligtum nahe zu kommen und stecken dort dann Gebetszettel in die Wand hinein und hoffen, so erhört zu werden. Etwas, wo bei uns in Europa mittlerweile sehr, sehr beliebt ist und ich denke auch dieses Jahr wieder sehr beliebt ist, war der Jakobsweg. Genau, also Leute haben Sehnsucht irgendwie, sie fühlen sich in einer Lebenskrise, sie fühlen sich irgendwie spirituell, hängen sich so im Leeren herum und würden gerne etwas tun, um das aufzufüllen, um ihr spirituelles Loch zu füllen und gehen dann zum Beispiel den Jakobsweg. In den 70er Jahren, da gibt es so Statistiken, ganz interessant, in den 70er Jahren, da waren das zwischen 13 und 451 Pilger, die den Jakobsweg gingen. Ja. Im Jahr 2019, also vor der Pandemie, jetzt schätzt mal, wie viele Leute gingen den Jakobsweg? 15.000? 50.000? Ja, ich habe gesagt, ihr sollt mal schätzen. Ja. Ich löse es gleich auf, ja. Es sind extrem viele, ja. Also wer möchte noch eine Schätzung abgeben? Es sind 347.538 Pilger gewesen. Also fast 350.000 Menschen. Ja. Das sagt uns ja, die Menschen, die haben irgendwie Not in sich und die wollen weiterkommen, spirituell, ja. Dass die Frage, ob wir am Weg in den Himmel sind oder woanders sind, dass die Frage relevant ist und dass sie auch in den Augen der Bibel relevant ist, sagt mir der Bibelvers hier. Matthäus 7, 13 bis 14. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Schon irgendwie bemerkenswert der Text, oder? Also der Weg, der ins Verderben führt, ist breit und der ist so leicht zu gehen, ja? Aber wenige sind es, die den anderen finden. Also offensichtlich sind da Leute, die suchen, aber es sind wenige, die ihn finden. Die Frage ist also ernst zu nehmen. Wenn ich jetzt auf mein Leben blicke, auf das Leben von Stefan Dilly, ja, dann sehe ich sehe vieles, aber ich sehe, wenn es um diese Frage geht, ich sehe dort natürlich Unvollkommenheit. Ja. Ich sehe Fehler, ich sehe Sünden. Und das ist es, wenn ich auf das blicke, das raubt mir irgendwie diese Hoffnung, um mir zu sagen, ich bin am Weg in den Himmel. Was mache ich denn jetzt als Adventist, als Prediger der Adventisten, um mich zu beruhigen, mein Gewissen zu beruhigen. Ich habe ja keinen Pilgerort. Ich könnte nach Bern gehen zur Division oder vielleicht ich könnte zur Generalkonferenz gehen, ja, oder ich weiß nicht was. Ja. Ich habe keinen Pilgerort. Ich kann nicht irgendwo hingehen nach Mekka und sagen, oh, ich gehe jetzt den Jakobsweg und sage für mich Häkchen drunter, jetzt ist die Sache erledigt. Ja. Wir haben wenige Rituale in unserer Gemeinde, wo ich dann sage, ich praktiziere das jetzt einfach mal, ja, und dann ist es gut, ja. Wir feiern das Abendmahl viermal im Jahr, einmal im Leben die Taufe, vielleicht hoffentlich einmal im Leben die Hochzeit, Kindersegnungen, Beerdigungen, Einsegnung zum Dienst und das war es irgendwie schon. Recht viel mehr gibt es da nicht mehr, ja. Wenige Rituale, ja. Jetzt könnte ich auf die Idee kommen und sagen, ich mache jetzt was. Ja? Also ich besuche den Gottesdienst, ich bete, ich lese die Bibel, ich gebe Gaben, ich mache Andacht, ich vermeide Streit und so weiter. Ich bin in meiner Ehe treu, ich halte die Gebote, ich arbeite in der Gemeinde, ich gebe die gute Botschaft weiter. Bin ich am Weg in den Himmel? Ihr lächelt, ja. Können wir uns sicher fühlen? Ellen White schreibt im besseren Weg, woran soll ich erkennen, ob etwas echt ist oder nicht, also mein Glaube echt ist oder nicht? Stehe ich wirklich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes oder wirken ganz andere Kräfte in mir? Diene ich tatsächlich Gott oder nur mir selbst? Solche Fragen sind schwer zu beantworten, sagt sie. Ich finde das bemerkenswert. Ja, im Sinne der Kindergeschichte habe ich hier ein Wort der Hoffnung. Bittet, so wird euch gegeben. Ich habe ja gesagt, eine Ermutigung tut uns so gut. Etwas, wo uns sagt, hey, mach weiter, fahr weiter, du wirst es schaffen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Also Gott macht uns Mut. Bittet und ihr werdet es bekommen. Ja. Wie kann ich denn jetzt am Weg in den Himmel sein? Wir bleiben noch ein wenig bei der Frage. Ja. Wenn ich zum Beispiel hergehe und die Gebote halte, ich sage, ich halte jetzt die Gebote, dann bin ich am Weg in den Himmel. Ja. Jetzt sagt Jesus, die beiden höchsten Gebote sind, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also, das sind die Gebote. Wenn wir die Gebote halten, kommen wir in den Himmel. Okay? Einverstanden? Ja, nicht so ganz. Liebe ich denn genug? Wie können wir das sagen? Wer liebt denn genug von euch? Wer liebt denn nicht genug? Wie liebe ich denn genug? Wie kann ich messen, ob ich genug liebe? Habt ihr ein Maßband, um Liebe zu messen? Habt ihr Gewichte, um Liebe abzuwägen? Könnt ihr die Temperatur der Liebe messen? Das geht einfach nicht. Ja? Wer kann denn auf Befehl lieben? Du sollst lieben. Wer kann das? Kann ich das? Ich kann nicht auf Befehl lieben. Ich wünsche mir vielleicht zu lieben, aber können tue ich es nicht. Ja? Das kommt oder kommt nicht. Aber ich kann es eigentlich aus mir heraus nicht machen. Und da könnte ich jetzt auf die Idee kommen und sagen, okay, jetzt haben wir die Gebote hier. Das mit den Gebote halten, das funktioniert ja nicht. Also lassen wir die Gebote beiseite, dann vergessen wir einfach die Gebote. Wir gehen ohne Gebote in den Himmel. Sagt uns die Bibel, aber Matthäus 7, 21 und 23 funktioniert auch nicht. Ja? Nicht jeder, der zu mir Herr sagt, wird ins Himmelreich hineinkommen. Am Schluss sagt Jesus, weicht von mir, ihr Gesetzlosen, ihr Täter der Gesetzlosigkeit, sagt der Urtext. Also wir können sagen, wir hätten hier wie zwei mögliche Wege, ich halte die Gebote oder ich halte die Gebote nicht. Ellen White sagt interessanterweise von beiden, beides Irrwege. Ich kann nicht die Gebote halten, um in den Himmel zu kommen, aber ich kann auch nicht hergehen und sagen, ich halte die Gebote nicht und komme in den Himmel. Beides funktioniert nicht. Aber was funktioniert denn dann? Und das ist ja, bevor ich euch den Text zeige, kommt hier eine kleine Auflösung. Ja. Glaubt ihr, dass es möglich ist, also diese Latte so und noch weiter nach vorne zu schieben, das und das Gewicht da vorne drauf zu hängen? Wer glaubt das? Nicht möglich, oder? Du sagst möglich?
Was geht denn nicht noch?
Ja, was bist du, Mechaniker oder, oder Statiker? Oder? Ja, es ist möglich. Und ich zeige euch wie. Ja. Dieses Gewicht hier kann man da vorne anhängen und man kann die Latte extrem weit nach vorne schieben und ihr werdet das gleich sehen, wie das funktioniert. Also Gegengewicht, ihr werdet hinten kein weiteres Gewicht drauf geben. Ja. Aber wenn man das so verspannt ineinander, schaut mal. Erstaunlich, oder? Möchte man kaum glauben. Also jetzt, wo man es sieht, aber man kann die Latte sogar noch weiter rausschieben, wenn man das vorne dranhängt. Man muss es nur richtig dranhängen. Und plötzlich funktioniert das. Und so ist das ja auch mit unseren Problemen im Leben. Wir sehen oft keinen Weg. Wir sagen, das kann nicht funktionieren. Ja? Und plötzlich geht irgendwo eine Tür auf, plötzlich tut sich ein neuer Lösungsweg auf, oder in dem Fall, hier tut Gott einen Lösungsweg für uns auf. Wenn ich sage, ich möchte in den Himmel gehen, ich stelle fest, ich kann es nicht, egal was ich mache. Aber ich habe hier diesen Text gewählt, 1. Johannes 4, 9 und 10. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Das ist die Lösung. Gott hat diesen Weg für uns bereitet. Er öffnet uns den Weg, nicht wir selber. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir werden niemals in den Himmel kommen. Aber Gott öffnet uns den Weg in den Himmel. Wer Gottes Geist an sich wirken lässt, wird mit neuem geistlichen Leben beschenkt. Sein Wesen wird nach göttlichen Maßstäben umgestaltet. Das vollzieht sich zunächst im Verborgenen, doch irgendwann wird die innere Veränderung auch äußerlich sichtbar. Also Gott verändert uns, Gott verändert mich, Stefan Dilly, ganz konkret, und verändert euch, jeden von uns, der sich darauf einlässt. Wir bekommen ein neues Wesen. Wenn ich meine Charakterschwächen und meine Charakterfehler erlebe im Alltag, dann darf ich wissen, es liegt nicht an mir, diese jetzt auszubügeln, ich kann es gar nicht, sondern Jesus verändert es in mir. Er macht mich neu. Wir haben das oft gehört, wir können das auch wiedergeben. Ist es uns aber ins Herz gedrungen? Haben wir das begriffen? Haben wir das begriffen? Ganz praktisch im Leben, Ihr wisst das, Jesus rettet uns, er nimmt uns die Schuld weg, er verändert unseren Charakter. Das wissen wir im Kopf, aber ist es uns in unser innerstes Wesen eingedrungen? Haben wir das begriffen? Manches Mal braucht es lange, bis wir was begreifen, Wenn wir vom Glauben sprechen, dürfen wir etwas Wesentliches nicht übersehen. Zuweilen wird etwas als Glauben ausgegeben, das, was diesen Namen nicht verdient. Das Dasein und die Allmacht Gottes, die Wahrheit seines Wortes sind Tatsachen, die selbst Satan und seine Anhänger nicht ableugnen können. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Gut, das glauben die Dämonen auch und zittern vor Angst, sagt der Jakobus. Das ist aber kein lebendiger Glaube. Wahrer Glaube zeichnet sich nämlich durch Hingabe und liebenden Gehorsam aus. Weil wir unser Leben Gott hingeben und weil wir sagen, egal durch welche Schwierigkeiten ich gehe im Leben, ich bin bei dir, ich möchte bei dir sein, ich gebe mein Leben in deine Hände und als Reaktion darauf übe ich Gehorsam, ich tue deinen Willen und da gehören die Gebote dann dazu. Ich halte die Gebote nicht, um in den Himmel zu kommen, ich halte die Gebote aus liebendem Gehorsam Gott gegenüber. Ich gehe hier ein bisschen vorwärts. So, bis zu dieser Folie da. Genau. Am Ende ist es also Jesus, der unsere Erlösung ist. Wir haben kein steinernes Gebäude, wir haben keine Rituale, die wir pflegen können, um in den Himmel zu kommen, aber wir haben den lebendigen Sohn Gottes. Den Menschensohn, mit dem wir in Verbindung sein können. Das ist für uns Menschen vielleicht herausfordernd, weil wir lieber was zum Angreifen hätten und wir sehen ihn ja nicht. Aber das ist etwas, wo wir Gläubige einfach erleben können im Leben, wo wir praktizieren können, weil wir zu ihm gehen im Gebet. Und dann ist es so, dass ich, das so im Vordergrund steht, dann in den Hintergrund rückt. Und ich sehe nicht mehr auf mich und auf meine Charakterschwächen, sondern ich sehe auf Jesus und was er getan hat und die Erlösung, die er bereitet hat. Und dann muss ich mich fragen, wer ist stärker? Jesus, der Schöpfer, der Retter, der Allmächtige oder ich, der schwache Sünder? Und diese Entscheidung fällt wohl zugunsten von Jesus aus. Er ist stärker. Er kann mit seiner Erlösungstat mein krummes Leben wieder gerade biegen. Und was ich euch vorher gesagt habe, ich tue all diese Dinge, ich bete, ich gehe zum Gottesdienst und so weiter. Das ändert sich dann. Ich tue es weiterhin, aber ich tue es nicht mehr, um jetzt mir den Weg in den Himmel aufzutun, sondern ich tue es zur Ehre Gottes. Ich besuche den Gottesdienst, weil ich Gott liebe. Ich bete, weil ich die Gemeinschaft mit Gott suche. Ich lese die Bibel, weil Gott in der Bibel zu mir spricht. Ich gebe Gaben, weil ich Gott dankbar bin für das, was er in meinem Leben getan hat. Ich mache Andacht, weil Gott zu mir spricht. Ich vermeide Streit und Lüge und nehme nicht, was mir nicht gehört, weil Gott mein Wesen verändert. Ich bin in meiner Ehe treu, weil es ein Geschenk Gottes ist. Ich halte die Gebote, weil er sie mir auf mein Herz geschrieben hat. Ich arbeite in der Gemeinde zur Ehre Gottes. Ich gebe die gute Botschaft weiter, damit auch andere zu ihm finden. Ja, und das ist das, worauf wir zusteuern. Es ist ja nicht irgendein Zuhause. Wir steuern auf unser Zuhause im Himmel zu. Und das wird ein Hochzeitsfest werden. Jesus und seine Braut werden zusammengeführt und wir dürfen dabei sein und wir dürfen mitfeiern. Kann man dieses Bild, das uns die Bibel da gibt, können wir in dem Bild hier messen, wie sehr liebt die Braut den Bräutigam, wie sehr liebt der Bräutigam die Braut? Wir können es nicht messen, wir können es vielleicht in schönen Gedichten zum Ausdruck bringen, wir können es versuchen, irgendwie zu spiegeln, diese Liebe, aber messen können wir es nicht. Und doch ist uns klar, die beiden lieben sich, oder? So wie die da rauskommen, völlig klar, die haben den schönsten Tag in ihrem Leben erlebt bisher und hoffentlich kommen noch viele schöne hinten dran. Ja? Die lieben sich, keine Frage, und so ist es auch bei uns und Gott. Wir lieben Gott und Gott liebt uns. Wir lieben Gott, wenn er uns diese Liebe schenkt. Manche haben die vergebende Liebe Gottes erfahren und sehnen sich aufrichtig danach, Kinder Gottes zu sein. Sie spüren die Unvollkommenheit in sich und sehen, dass ihr Leben voller Fehler ist. Zuweilen kommen ihnen sogar Zweifel, ob sie wirklich durch den Heiligen Geist erneuert sind. Wenn es dir so geht, dann lass dir zurufen, verliere nicht den Mut, gib die Hoffnung nicht auf. Gott ist bei dir, sein Wort zählt. Es ist nicht unser Zweifel, es ist nicht unsere Unsicherheit, unsere negativen Gefühle, sondern das, was Gott getan hat. Und das, was Gott getan hat, können wir in seinem Wort immer wieder nachlesen. Wenn ihr auf der Fahrradtour oder auf der Bergtour oder welcher Tour auch immer des Lebens seid und das Gefühl habt, es geht nicht mehr weiter, dann lasst euch sagen und zurufen, bleibt dran, haltet durch. Ihr schafft es. Und ich ermuntere uns als Gemeinde, dass wir aufeinander Acht haben und dass wir uns immer wieder Mut machen und zusprechen, hey, wir sind am Weg in den Himmel und wir bleiben am Weg in den Himmel und mit Jesus an der Hand werden wir das auch schaffen. Wir werden dort ankommen. Amen.